SWR aktuell global.
Das Umweltmagazin. Ich bin Katja Jansen. Hallo. 2 Kilo Textilien wirft jeder in Deutschland laut der aktuellen Statistik in einem Jahr weg. In Summe macht das 175.000 Tonnen Alttextilien. Jede Menge und auch ein großes Umweltproblem, sagt Thomas Ahlmann vom Dachverband Verwertung e.V.
Wir haben heute wenig Antworten darauf, was können wir ökologisch sinnvoll mit einem T-Shirt tun, das eben nicht mehr als T-Shirt tragbar ist. Wir können ja nicht aus allen Textilien Putzlappen oder Dämmstoffe machen. Also wir brauchen ein echtes Recycling, dafür brauchen wir eine Industrie und daran fehlt es noch.
Mit ihm habe ich über die neue EU-Richtlinie zu Alttextilien gesprochen, die gerade für einige Verwirrung sorgt. Deshalb klären wir gleich, wohin löchrige Socken inzwischen gehören und wie es aktuell ums Textilrecycling steht. Außerdem geht es darum, wie stark der menschengemachte Klimawandel und die verheerenden Feuer in und um Los Angeles zusammenhängen. Und wir schauen, wie viel Klima in den Wahlprogrammen der Parteien zur Bundestagswahl steckt. Einmal durchzählen. 107 Kleidungsstücke haben Frauen in Deutschland im Schnitt im Schrank. Männer 68. Ganz schön viel. Ja, und irgendwann wollen wir diese Klamotten dann nicht mehr haben oder sie sind tatsächlich kaputt. Und dann? Verkaufen, verschenken, in den Hausmüll schmeißen oder spenden, also in den Altkleidercontainer oder die Straßensammlung damit. So kommen Alttextilien ins Recycling-System und wie genau das aufgebaut ist, erklärt Nadine Gode.
Um die 210 Kilo Klamotten passen in einen Altkleidercontainer. Aufgestellt werden die Container von verschiedenen kommerziellen oder gemeinnützigen Organisationen. Ist der Container voll, werden die Alttextilien vom jeweiligen Aufsteller abgeholt und zu einem Sortierbetrieb gebracht. Die sitzen teilweise in Deutschland, oft aber auch im Ausland, zum Beispiel in den Niederlanden oder Polen. Geschulte Sortierer teilen die Alttextilien dort grob in 3 Fraktionen auf. Gut erhaltene, minderwertige Textilien und nicht verwertbare Reste. Diese haben von nun an den kürzesten Weg und landen im nächsten und letzten Schritt in der Müllverbrennung. Für die beiden anderen Gruppen geht die Reise weiter. Textilien, deren Qualität nicht mehr ausreicht, um weiter in ihrer Ursprungsform genutzt zu werden, wandern von der Sortierung ins Downcycling. Sie gehen zum Beispiel an Putzlappenhersteller oder in Fabriken, die Füll- und Dämmstoffe für die Autoindustrie oder Malerflies produzieren. Altkleider mit einer hohen Qualität, die noch gut erhalten sind, landen entweder in Second-Hand-Läden in Deutschland oder im EU-Ausland. Oder sie werden global exportiert. Allerdings stehen die Textiltransporte immer wieder in der Kritik. Zwar sind rund 70% der Weltbevölkerung auf Second-Hand-Kleidung angewiesen, doch die Qualität der Altkleider nimmt immer weiter ab. Vor allem die Fast-Fashion-Industrie produziert qualitativ minderwertige Textilien, die oft nicht für eine Mehrfachnutzung geeignet sind. Diese Klamottenabfälle landen in den importierenden Ländern häufig einfach auf Deponien und werden dort zum Umweltproblem.
Das sind teilweise ganz schön eindrucksvolle Bilder von riesigen Kleiderbergen mitten in der Natur. Klar, sinnvoller Umgang mit Ressourcen sieht anders aus. Die EU stellt aber inzwischen beim Thema Textilien die Weichen in Richtung mehr Nachhaltigkeit. Seit dem 1. Januar gilt eine neue EU-Richtlinie und die sagt, Alttextilien müssen getrennt vom restlichen Müll entsorgt werden. Das hat bei uns in den letzten Wochen durchaus für Chaos gesorgt. Wir wollen da heute etwas mehr Klarheit reinbringen, gemeinsam mit Thomas Ahlmann vom Dachverband Verwertung e.V. In diesem Dachverband haben sich die gemeinnützigen Alttextilsammler und Verwerter zusammengeschlossen.
Global, das Gespräch.
Herr Ahlmann, haben Sie in diesem Jahr schon Altkleider entsorgt und wenn ja, wo?
Tatsächlich halte ich es so, dass ich zwischen den Jahren einmal kritisch durch meinen Kleiderschrank gehe. Ich mache das dann so, dass ich schaue, was ist wirklich noch gut erhalten. Diese Sachen gebe ich entweder hier vor Ort in dem Diakonieladen ab oder ich nutze den Container, weil da weiß ich, das sortieren die dann für ihre Läden durch. Dann hatte ich aber auch noch Textilien, die tatsächlich löchrig waren. Die habe ich über den Restmüll entsorgt.
Okay, das war zwischen den Jahren. Seit dem 1. Januar gilt die neue EU-Richtlinie. Was hat sich damit jetzt für uns geändert?
Für den Bürger ändert sich eigentlich nichts. Es gilt weiterhin, gut erhaltene Textilien, Schuhe oder Haushaltswaren gehören in den Container. Die können dort abgegeben werden. Hat man kaputte, verdreckte oder ganz zerschlissene Sachen, kann man sich beim örtlichen Abfallentsorger informieren oder es im Zweifel über die Restmülltonne entsorgen. Es ändert sich also eigentlich nichts.
Das las sich in etlichen Berichten in den vergangenen Wochen aber ganz anders. Da hieß es plötzlich, Achtung, Textilien dürfen gar nicht mehr in den Restmüll, egal wie kaputt. Haben wir also was falsch verstanden?
Ich glaube, man muss verstehen, dass die EU-Kommission diese Getrennsammlungspflicht europaweit eingeführt hat, weil in vielen Ländern bislang überhaupt keine Infrastruktur besteht, um Textilien zu sammeln. Und primär geht es ja darum, Textilien, die noch tragbar sind, die noch nutzbar sind, eben nicht in die Verbrennung zu fahren, zu zerstören. Und diese Infrastruktur soll eben in diesen Ländern aufgebaut werden. In Deutschland haben wir sie schon. Man könnte also sagen, nur für Deutschland hätte es diese Richtlinie nicht gegeben.
Das klingt ja erstmal ganz positiv für Deutschland. Aber auch unser System läuft nicht rund und das hat ganz viel mit der Qualität der Altkleider zu tun. Stichwort Fast Fashion, also billig produzierte Mode, die nicht lange getragen wird. Was kann man daran überhaupt verwerten?
Es wird tatsächlich immer schwieriger, mit den Textilien umzugehen, die in unseren Sammlungen sind. Wir stellen da fest, dass ein immer höherer Anteil minderwertig ist. Und man kann aus gewissen Sachen vielleicht nochmal Putzlumpen oder Dämmstoffe machen. Aber vielfach ist es heute so, dass diese Textilien selbst dafür nicht geeignet sind. So stehen wir hier eigentlich vor einem Berg von Textilien, die keinerlei weiteren Verwertung zugeführt werden können.
Über was für Mengen sprechen wir da?
Circa 60% in so einer Sammlung sind Stand heute noch wirklich als Bekleidung auch weiter nutzbar. Die anderen 30% muss man eben einem Recycling, Downcycling zuführen, eben zu Dämmstoffen oder Putzlappen. Und circa 10% muss heute schon thermisch verwertet werden.
Es geht aber auch anders. Faserrecycling könnte ein großer Teil der Lösung sein und helfen, unsere Altkleiderberge kleiner zu machen. Wie weit sind wir damit, hochwertige Textilfasern aus Alttextilien herzustellen?
Ich denke, dass sehr viel im Moment passiert. Es wird sehr viel geforscht und auch entwickelt. Im Labormaßstab ist schon vieles möglich. Aber was tatsächlich fehlt, sind Anlagen und Prozesse im industriellen Maßstab. Wir haben keine Antwort darauf, wie wir mit den großen Mengen gerade umgehen. Und es fehlt uns vor allem auch an der Nachfrage der produzierenden Unternehmen. Das heißt, Recyclingfasern werden aktuell nicht nachgefragt. Und solange es keine Nachfrage nach einem Produkt gibt, gibt es auch keine Investoren, die größere Anlagen bauen. Und das ist, glaube ich, im Moment das Dilemma am Ende der Kette.
Warum ist die Nachfrage denn bislang so gering?
Recycelte Fasern sind aktuell noch teurer, als es Neuware ist oder Neufasern sind. Und deswegen greifen die Unternehmen vielfach auf die billigere Variante zurück. Es könnte geändert werden, wenn Produzenten einen gewissen Anteil in einem Produkt eben aus recycelten Fasern herstellen müssten.
Jetzt sagen Sie aber auch, Recycling allein kann nicht die Lösung sein. Warum?
Also man muss sich klar machen, dass Recycling immer bedeutet, dass ich verarbeitete Fasern immer trennen muss. Und dazu brauche ich Chemikalien, dazu brauche ich Energie. Und umso komplexer dieser Prozess ist, umso aufwendiger dieser ist, brauche ich mehr Energie, brauche ich mehr Chemie, brauche mehr Anlagen. Entsprechend wird er betriebswirtschaftlich unsinniger und er wird auch weniger ökologisch. Von daher sollten wir uns auch fragen, wie wir Textilien herstellen können, damit wir sie einfach mit wenig Energie, wenig Chemikalien oder wenig maschinellem Einsatz recyceln können. Ich glaube, das ist eher die Frage. Nicht unbedingt, ist es machbar?
Einige Textilsammler und Verwerter warnen aktuell auch schon vor einem Systemkollaps. Wie nah sind wir da dran?
Ich würde sogar sagen, dass wir mittendrin schon sind. Man muss sagen, dass aktuell eine Sammlung eigentlich nicht mehr kostendeckend durchzuführen ist. Und wir sehen es ja bereits jetzt, dass sich einige gewerbliche Sammler oder Firmen aus dem Markt zurückziehen, ihre Container von der Straße wegholen. Und so gesehen sind wir praktisch mitten im Kollaps drin.
Was bedeutet das für unser deutsches Altkleidersystem?
Ich glaube, es droht uns wirklich, dass wir die einzigartige Sammlungsstruktur in Deutschland verlieren. Wir sammeln gerade über 60% der Textilien aus privaten Haushalten schon über dieses System. Das ist richtig, richtig gut. Es ist akzeptiert von den Bürgern. Die BürgerInnen möchten die Textilien auch spenden, abgeben. Und dieses System verlieren wir, weil es irgendwann keine Container mehr gibt, wenn wir jetzt nicht kurzfristige Maßnahmen ergreifen.
Okay, und welche Maßnahmen wären das aus Ihrer Sicht?
In der Vergangenheit war es so, dass die Containeraufsteller Gebühren zum Beispiel bezahlt haben an denjenigen, der ihnen diesen Platz zur Verfügung gestellt hat. Das sind dann die Stellplatzgebühren. Diese müssen weg. Wir bekommen sehr viel Dinge, die überhaupt keine Textilien sind. Diese Dinge werden von unseren Sammlern zum öffentlich-rechtlichen Entsorger, zum Abfallwirtschaftsbetrieb auf den Wertstoffhof gefahren. Dafür müssen wir auch noch bezahlen. Das sind hohe Kosten. Diese Dinge müssten wir kostenfrei übergeben können. Und wir müssen jetzt zusammen mit den Kommunen und auch Landkreisen auch darüber reden, wie wir mit Zuschüssen arbeiten können, um eine Zeit zu überbrücken, bis wir eine erweiterte Produktverantwortung bekommen. Die ist angekündigt von der EU-Kommission. Spätestens dann ist es so, dass diejenigen, die Textilien auf den Markt bringen, auch dafür bezahlen müssen, dass sie eingesammelt werden, dass sie sortiert werden und dass sie dann auch recycelt werden.
Sagt Thomas Ahlmann vom Dachverband Verwertung e.V. Für ihn liegt der Schlüssel zu einer nachhaltigen Textilwirtschaft also in strengeren Vorgaben, zum Beispiel wie viel Prozent recyceltes Material in Neutextilien sein müssen. Und wie konkret das Recycling dann ablaufen kann, das hat sich Anna Hanke in Mexiko angeschaut. Auf einem Markt in Mexiko-Stadt hat sie nämlich einen Stand entdeckt, der Produkte aus recycelten Alttextilien anbietet und deren Weg nachverfolgt.
Am Stand von Monika Guevara gibt es vor allem Strandtücher. Die Farben sind klar, die Stoffe fühlen sich angenehm weich an. Alles Baumwolle, und zwar aus recycelter Baumwolle. Eine Kundin ist beeindruckt. Monika Guevara ist Mitgründerin von New Cycles. Das Unternehmen aus Tlaxcala, östlich von Mexiko-Stadt, hat sich darauf spezialisiert, Textilreste aufzuarbeiten und daraus neue Mode zu machen. Ein Businesszweig ist es, mit aufstrebenden mexikanischen Designern zu arbeiten. Das ist unsere Modelinie. Dann haben wir noch die Mosaikus-Reihe. Weil uns klar ist, dass sich nicht alle Designerkleidung leisten können, das Umweltproblem aber massiv ist. Deshalb haben wir beschlossen, eine Linie mit Accessoires zu machen, die sehr funktional sind und keinen Müll verursachen. Das Strandtuch soll auch als Schal oder Umhang genutzt werden. Kleine Stoffreste werden zu Haargummis verarbeitet. Recycelt werden die Stoffe in einer Fabrik in Tlaxcala. In einer Lagerhalle, so groß wie ein Fußballfeld, stapeln sich in großen Ballen und Tüten Stoffreste. Fein nach Farben sortiert. Die Stoffabfälle kommen von Betrieben aus der Umgebung. Die Textilindustrie ist wichtig rund um Tlaxcala. Diverse kleine Zulieferer bringen sie zu der Recyclingfabrik, erklärt deren Leiterin Nicole Wirth. Der Preis richtet sich nach der Farbe. Für Jeansreste zahlen wir zum Beispiel umgerechnet gut 1 Cent für 10 Kilo. Für bestimmte Farben gibt es mehr als doppelt so viel. Was es in der Lagerhalle nicht zu sehen gibt, sind Reste von Altkleidern. Warum, erklärt die Leiterin der Recyclingfabrik, Nicole Wirth. Da sie schon gewaschen und benutzt wurden, sinkt die Qualität. Deswegen können aus ihnen keine neuen Fäden hergestellt werden. In einem Pilotprojekt hat New Cycles getragene Uniformen von einem Industriebetrieb recycelt, Monika Guevara. Aber das muss in einem sehr kontrollierten Rahmen passieren. Die Stoffe müssen geschnitten sein, alle Knöpfe, Reißverschlüsse und sämtliche Accessoires müssen entfernt sein. Ökonomisch gesehen ist es etwas teurer, in dieser Form zu recyceln. Aus den Uniformen wurden Decken, die an Bedürftige gespendet wurden. Ganz mechanisch werden die gleichfarbigen Stofffetzen in der Fabrik zu einem Material verarbeitet, das an ursprüngliche Baumwolle erinnert. Auf einem Laufband werden die Stoffreste in einem mehrstufigen Prozess noch kleiner geschnitten und mit groben Nadeln so lange gerissen, bis kein größeres Stück mehr übrig bleibt. Das Material kann jetzt zur Herstellung neuer Baumwollfäden benutzt werden, urteilt Wirth. 35 Tonnen Stoffabfälle recycelt Wirths Firma täglich, nicht nur für New Cycles. Früher wurden die Stoffreste einfach verbrannt. Um zu einem neuen Strandtuch zu werden, müssen die recycelten Fäden noch gewebt, gesäumt, mit Fransen und mit Etiketten versehen werden. Die Schlussarbeiten werden in kleinen Handwerksbetrieben in der Umgebung gemacht, wie etwa bei Luis Enrique Sanchez von Hand. Denn das kann man nicht mit der Maschine machen. 10 bis 15 Minuten braucht er allein, um die Fransen für ein Tuch zu verzwirbeln und zu knoten. Firmeninhaberin Monika Guevara sieht ihn auch als Qualitätskontrolle. Ich glaube, von mehr als 10.000 Handtüchern ist ihm eines durchgerutscht, das nicht gut war, weil er sie sehr gut überprüft. Über das Ergebnis freut sich die Kundin in Mexiko-Stadt. Jetzt gilt es sich nur noch für eine Farbe zu entscheiden.
Anna Hanke war das mit einem Beispiel, wie das mit dem Recyceln von Alttextilien tatsächlich klappen kann. In Kalifornien, in den USA, haben inzwischen erste Regenfälle nach wochenlanger Trockenheit für etwas Beruhigung der Situation gesorgt. Trotzdem ist das Ausmaß der Zerstörung nach etlichen, teils unkontrollierbaren Bränden in und um Los Angeles gigantisch. Eine neue Studie der World Weather Attribution kommt jetzt zu dem Schluss, dass der menschengemachte Klimawandel eben diese Brände wahrscheinlicher gemacht hat. Und er hat sie verschlimmert. Wie genau, erklärt Janina Schreiber aus dem ARD-Kompetenzcenter Klima.
Los Angeles brennt. Und es ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Die warme, trockene und waldreiche Westküste der USA ist immer wieder von Bränden betroffen. Doch diesmal erreichen sie ein verheerendes Ausmaß. Eine neue Studie macht jetzt klar, mit Schuld daran ist auch die menschengemachte Erderhitzung. Claire Barnes vom Imperial College in London erklärt.
According to this statistical model,
dem Modell zufolge ist die Wahrscheinlichkeit, dass im Januar ein derart extremes Feuer auftritt, unter den gegenwärtigen Klimabedingungen um etwa 35% höher als ohne die vom Menschen verursachte Erwärmung.
Anthropogenic warming.
Jedes 10. Grad mehr Erwärmung führt dazu, dass Wetter extremer wird. Lange Dürreperioden, heftigere Regenfälle. Eine Situation, die John Abbasoglu, Klimatologe an der Universität in Kalifornien, auch in L.A. beobachtete.
In diesem Jahr gab es keine Herbstregenfälle. Und wenn wir uns die vorangegangenen Jahre ansehen, da hatten wir zwei ziemlich nasse Jahre hintereinander, die die Pflanzen wachsen ließen. Wir wechselten also von unglaublich nass zu unglaublich trocken. Und erst jetzt, am vergangenen Wochenende, haben wir endlich den ersten richtigen Regen bekommen, wobei wir uns eigentlich mitten in der Regenzeit befinden sollten.
Und dieses Überlappen von Wetterereignissen wird mit der Klimaerhitzung wahrscheinlicher, erklärt Claire Barnes.
Aus den Beobachtungsdaten geht hervor, dass das Ende der Dürreperiode im heutigen Klima 23 Tage später eintritt als im vorindustriellen Klima.
Dabei war LA kein einfaches Untersuchungsobjekt für die Attributionsforschung, so Barnes.
Es handelt sich um ein sehr kleines Gebiet mit einer sehr komplexen Typografie, mit Bergen auf der einen Seite, Küsten auf der anderen Seite, Wüste und es ist schwierig, die Niederschläge zu simulieren.
Auch deshalb zogen die Forschenden weitere Beobachtungsdaten eines größeren Gebiets Südkaliforniens hinzu, um zu erklären, inwiefern die Klimakrise hier wirkte wie eine Triebfeder. Natürlich sei klar, dass es bei diesen LA-Bränden eine ungünstige Kombination verschiedener Faktoren war, die sich gegenseitig verstärkten, sagt Roop Singh vom Roten Kreuz in LA. Gerade weil die Brände hier typisch sind, sei die Stadt eigentlich vorbereitet, aber eben nicht auf dieses Ausmaß.
Die Wasserinfrastruktur in LA ist eine der Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert waren. Eigentlich ist sie für routinemäßige, strukturelle Brände konzipiert, aber nicht für die Art von wirklich beispiellosem, sich schnell ausbreitendem und anhaltendem Feuer.
Die Studie der World Weather Attribution verdeutlicht, dass diese waldbrandbegünstigenden Wetter Bedingungen mit jedem Zehntel Grad Erderhitzung zunehmen. LA müsse sich laut Singh in Zukunft also besser darauf einstellen.
Die Menschen in diesen Vierteln wollen jetzt mit dem Wiederaufbau beginnen. Und da ist es wichtig, die Widerstandsfähigkeit der Häuser gegen Waldbrandgefahr zu erhöhen. Aber Versicherungen können durch die zunehmende Waldbrandgefahr in diesem Gebiet unter Umständen nicht genügend Schutz bieten, zumal einige der Häuser dort möglicherweise unter oder gar nicht versichert sind. Das heißt, wir sollten aus dieser Katastrophe und den früheren Waldbränden für die Zukunft lernen.
Denn laut aktuellen Prognosen steuert die Erde derzeit auf eine Erhitzung von 2,6 Grad bis Ende des Jahrhunderts zu.
Die Feuer in L.A. haben uns ganz aktuell nochmal gezeigt, wie akut die Klimakrise sich auf unser Leben auswirkt, ob die Erkenntnisse und Handlungsempfehlungen aus der Wissenschaft am Ende tatsächlich auch so umgesetzt werden. Das ist aber nochmal eine ganz andere Sache. Denn in der Politik geht das Klima immer wieder unter. Im Bundestagswahlkampf vor 4 Jahren war der Klimawandel noch ziemlich präsent. Klimapolitik war ein Thema. Doch obwohl sich die Klimakrise zuspitzt, sind es diesmal andere Themen, die den Wahlkampf dominieren. Es geht vor allem um Wirtschaft und Migration, auch in den Wahlprogrammen. Die hat sich Susanne Henn im Detail angeschaut.
Es gibt ja eine Partei in Deutschland, bei der würde man das Thema Klimaschutz ganz weit vorne vermuten.
Bündnis 90, die Grünen.
Tja, Falsch vermutet. Auch hier geht es im Wahlprogramm zunächst um die Themen Wirtschaft und Digitales und erst dann ums Klima. Da bekennen sich die Grünen zu allen Klimazielen, räumen aber ein:
Wir müssen noch mehr dafür tun, damit der Weg verlässlich ist und alle ihn mitgehen können. Wir machen Klimaschutz einfacher und bezahlbarer und lösen Umsetzungsprobleme pragmatisch.
Vor allem beim Verkehr, der ja bei der Umsetzung der Klimaziele weit hinterherhinkt, wollen die Grünen ansetzen mit Ausbau der E-Mobilität des Bahnverkehrs und einem wieder günstigeren Deutschlandticket. Umweltschädliche Subventionen sollen abgebaut, erneuerbare Energien dafür vor allem dezentral weiter aufgebaut werden und bis 2035 den gesamten Strom liefern. Und das Ganze sozialverträglich.
Alle Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen bekommen zum Ausgleich einen Großteil der Einnahmen der CO2-Bepreisung von Gebäudewärme und Transport als Klimageld zurück.
Damit ist das Klimaprogramm der Grünen immer noch das ambitionierteste in diesem Wahlkampf. Die CDU bekennt sich ausdrücklich zum Pariser Klimaschutzabkommen und dem Ziel, den CO2-Ausstoß in Deutschland auf null zu senken, aber:
Wir verbinden dieses Ziel unbedingt mit dem Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft. Nur so sichern wir die Akzeptanz bei den Menschen und die Chance auf wirtschaftliches Wachstum.
Beim CO2-Handel setzt die Union darauf, dass der Markt entscheidet, wo am besten eingespart wird. Und außerdem soll er international organisiert werden, um eine Verlagerung der Emissionen zu verhindern. Das Heizungsgesetz soll weg, CO2 wann immer möglich abgeschieden und genutzt oder unterirdisch gespeichert werden. Dieses sogenannte CCS oder CCU halten eigentlich alle Parteien für wichtig. Ansonsten setzt die CDU auf Klimaschutz durch effizientere Technologien, will die Option zur erneuten Kernkraftnutzung prüfen und:
Um Verbraucher und Unternehmen schnell und effizient mit einem sozialen Ausgleich zu entlasten, schaffen wir einen Klimabonus.
Die SPD betont auch, an den Klimazielen festhalten zu wollen und weiter:
Es ist die Aufgabe des Staates, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass alle auf klimafreundliche Technologien umsteigen können. Die klimafreundliche Alternative muss für die Bürgerinnen und Bürger besser, bequemer und vor allem günstiger sein.
Also eine Win-Win-Situation, bei der es keine Verlierer gibt. Klimaschutz sei nur als Gemeinschaft zu schaffen und deshalb sollten auch alle davon profitieren.
An Solarpanelen oder Windrädern können viele teilhaben. Nicht nur Hausbesitzer, sondern auch ganze Dorfgemeinschaften.
Sehr viel konkreter wird es nicht, aber auch die SPD will für finanziellen Ausgleich sorgen, sollten die Belastungen zu groß werden. Die AfD. Da ist man schnell durch. Die AfD hält den Klimawandel zwar für real, aber nicht für menschengemacht. Ergo kann der Mensch auch nichts dagegen tun, weshalb alle Klimaschutzmaßnahmen wieder gekappt werden sollen. Bei der FDP spielt das Thema Klimaschutz auch eher hinten. Das deutsche Klimaziel bis zum Jahr 2045, keine Emissionen mehr auszustoßen, will die FDP um 5 Jahre nach hinten verschieben und setzt bei der Reduktion vor allem auf die regulierende Kraft des CO2-Emissionshandels. Ansonsten plädieren die Liberalen wie so gerne für Technologieoffenheit, für eine mögliche Renaissance der Kernkraft und eine Rücknahme des Verbrenners aus. All das regeln soll der Markt.
Denn wenn Politiker und Beamte vorschreiben, welche Technologien eingesetzt und welche verboten werden, wird die Innovationskraft der Unternehmen gebremst und Klimaschutz nur unnötig teurer.
Auch die FDP verspricht, die Menschen in Deutschland finanziell zu entlasten durch die Einnahmen aus dem Emissionshandel.
Das Bündnis Sarah Wagenknecht
bekennt sich auch zu den Pariser Klimaschutzzielen und schreibt weiter:
Klimaschutz ist allerdings eine weltweite Aufgabe und sollte nach dem Kriterium vorangetrieben werden, Mittel dort einzusetzen, wo sie die größtmögliche Wirkung entfalten.
Deshalb fordert das BSW einen CO2-Handel auf weltweiter und nicht nur auf europäischer Ebene und eine Wiederaufnahme der russischen Gasimporte.
Fazit?
Gemeinsam ist allen Programmen, dass sie schon fast verzweifelt versuchen, den Eindruck zu vermitteln, Klimaschutz tue niemanden weh und verlange auch keine Abstriche. Wie die vorgeschlagenen Maßnahmen aber finanziert werden sollen, das bleibt bei den meisten vage bis offen.
Wobei kein Geld ja auch in anderen politischen Bereichen immer wieder ein Thema ist. Am Ende eine Frage der Priorisierung. Das war Global, das Umweltmagazin. Ich bin Katja Jansen. Danke fürs Zuhören.